Du darfst deinen Mitmenschen ein Nutzen und Segen sein. Ist dürfen jetzt der kleine Bruder von müssen? Naja, weiß ich nicht so genau. Aber ich will heute durch den Text nicht durchgehen mit einem ständigen tu dies, tu das, mach jenes, mach sel. Nein, mein Anliegen wäre es wirklich heute, dass wir aus dem Vollen des Textes schöpfen und erkennen, so gnädig wie der Herr ist, davon bin ich vollkommen erschlagen. Und vielleicht kann ich einen Bruchteil davon weitergeben. Zu Beginn ist es relativ interessant, dass wir mit dem heutigen Text ganz, ganz viele Parallelstellen haben, wo immer wieder dieses Doppelgebot der Liebe, der Nächstenliebe vorkommt. Und ich möchte gerne starten mit euch im Galater, Kapitel 5, Vers 13 bis 16. Da lesen wir bei euch in der Bibel oder an der Leinwand: Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und hier haben wir schon drei Punkte, die sich heute immer wieder wiederholen werden. Einer hat im Beginn zur Freiheit berufen. Ich sagte euch anfangs, ich möchte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger heute durchmarschieren und ständig sagen, du musst. Nein, denn wir sind frei berufen worden. Wir sollen unseren Nächsten lieben, so wie wir uns selbst. Und zu guter Letzt werden wir ganz am Ende genau wie zu diesem Punkt kommen, dass wir dazu den Heiligen Geist bei uns haben und er uns da durchführt und begleitet und wir es nicht alleine schaffen müssen. Ich würde gerne gemeinsam mit uns noch kurz beten und dann gehen wir rüber zum Römertext. Herr, hab Dank für diesen neuen Morgen, hab Dank, dass wir Gemeinschaft haben dürfen hier in unserer Gemeinde, in deinem Haus. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist und wir jetzt in deinem Wort forschen dürfen und suchen dürfen, wer du bist und wie du bist, wie du es meinst und was es für uns zu sagen hat. Hilf uns, dich näher kennenzulernen, dich besser zu verstehen und unser Leben mehr und mehr an dir auszurichten. Danke für deinen Geist, Herr. Amen. Nach einer Woche Pause geht es in der Predigtreihe jetzt weiter und die Frage lautet, wer wurde denn geblitzt in den letzten zwei Wochen? Ja, wir hatten da ja ein großes Zeugnis und so der Check von Theorie und Praxis wäre jetzt schon angebracht, mal zu prüfen, wer denn die Predigt quasi in seinem Leben Anwendung hat finden lassen. Aber ich sehe schon, ihr habt es vorbildlich alle in die Tat umgesetzt. Glückwunsch. Von daher geht es heute weiter im zweiten Teil. Wir haben Römer 12, Vers 1 schon gehört. Unser Leben soll ein vernünftiger Gottesdienst sein, werden für ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Wir dürfen uns nicht nur der Bruderliebe und dem Obrigkeitsgehorsam hingeben, was so die letzten Themen der Predigten waren. Nein, unser Empfängerkreis wird jetzt geweitet. Es ging vor zwei Wochen ja nicht nur darum, sich der Obrigkeit zu beugen und sich vor allem damit Gott zu beugen, sondern ihm damit Gehorsam und damit Ehre zu geben. Vers 2 und Vers 4 war damals von Furcht und Strafe die Antriebsmotivation für unseren Gehorsam und in Vers 5 später das Gewissen. In Vers 8, das ist direkt jetzt der nahtlose Übergang zu uns, thematisiert Paulus die Liebe als Motivation, die Liebe als Motor, die Liebe als Beweggrund, sich den Ordnungen Gottes zu fügen. Ansporn und Idee davon ist es, dass wenn wir es für unser Leben annehmen und danach uns bemühen, es anzuerkennen, dass wir gerechtfertigt durch Christus sind und mit ihm eins gemacht sind, dann werden wir als Christen sowohl in der Gemeinde als in den Familien, in der Nachbarschaft, der Arbeit, der Schule, der Uni, im Sportverein und auch dem Staat gegenüber nach diesem obersten Gebot der Nächstenliebe leben können. Die Perspektive darf sich für uns alle, die wir nach der Wahrheit der Bibel leben, verändern. Die Perspektive sich verändern, weg von diesem Eigenbrödler, der mit seinem eigenen Seelenheil ganz glücklich und zufrieden ist, hin zu Leuten, deren Sinnen und Trachten danach ausgerichtet ist, den Mitmenschen ein Nutzen und Segen zu sein. Die Liebe als Erfüllung des Gesetzes. Wir lesen Römer Kapitel 13, die Verse 8, 9 und 10. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort. Nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich habe das Ganze versucht, in 5 kleine Punkte für uns aufzubröseln. Aus 3 Versen, 5 Punkten, jetzt übertreibt er aber. Lasst euch überraschen. Wir gucken uns an, im ersten Punkt, jemandem etwas schuldig sein, Vers 8a. Was sind wir schuldig? Nämlich die Liebe, Vers 8b. Drittens, was hat es damit auf sich, das Gesetz, die Verse plus minus 9, das springt ein bisschen hin und ein bisschen her. Sich selbst lieben, sind wir mal gespannt, Vers 9b. Und niemandem etwas Böses tun, der Vers 10 mit Bezug auf 1. Korinther 13. Soweit der Fahrplan. Und ich würde sagen, los geht's mit dem ersten Teil, jemandem etwas schuldig sein. Was ist hier damit gemeint? Schon im 5. Buch Mose, in der Bibel, ziemlich weit vorne, lesen wir genau diese Aufforderung, dass Tagelöhner jeden Tag ihren Lohn bekommen sollen. Und man als Herr nicht mit dieser Schuldigkeit den Tag beenden darf. Schuld und Schuldigkeit ist in unserem Leben immer wieder Thema. Egal wie gläubig du jetzt bist oder auch nicht bist, wie kritisch du dem gegenüberstehst, unser Gewissen, unsere Moral sind stets da und ein Gradmaß für richtig und falsch wird immer wieder uns da gegeben. Dementsprechend auch für unsere Schuldigkeit. Die Frage ist nur, in welchen Kontext setzen wir sie? In die Maßstäbe der Welt? In die Maßstäbe unserer eigenen Galaxie? Oder in die Maßstäbe des Wortes Gottes? In Bezug auf den Obrigkeitstext von vor 2 Wochen liegt der Fokus nochmal zuerst auf dem Blick dieser finanziellen Schuld, dass wir hier niemandem etwas schuldig sein sollen. Und der direkte Bezug zur Liebe macht dann ganz schnell ganz klar, es ist losgelöst von Finanzen. Und es ist viel globaler bei dir individuell zu betrachten, wo der wunde Punkt liegt. In meinem Bewusstsein, dass ich immer Schuldner bleibe, sobald ich mir im Klaren bin, dass ich jeden anderen lieben soll. Wir werden immer in der Schuld stehen, unseren Nächsten zu lieben. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe, unsere Berufung, unser Auftrag. So hat unser Vorbild Jesus gelebt. Dem wollen wir doch nacheifern. Der Abschluss von Vers 7 war nämlich nicht, dass es nur um Steuer- und Zollschulden geht, nicht nur um Furcht und Ehre. Und wir wissen, dass es Jesus hier selbst gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, und Ehre, wem Ehre gebührt. Wir bleiben schuldig. Zuerst gilt der Wortlaut, dass wir das, was schon geschehen ist, wo wir schuldig geworden sind, ja irgendwie zurechtdrücken wollen, wieder heile machen wollen, wieder ins Reine bringen möchten, sofern es uns möglich ist, und dort aufräumen, wo wir eben gefehlt haben. Es ist schon geschehen, es ist schon passiert und wir haben unser Versäumnis erkannt und wollen es nun uns darum bemühen, den Schaden wieder gut zu machen, unser Verhalten zu ändern, eine neue Bahn einzuschlagen und eben nicht mehr geblitzt zu werden zum Beispiel, nicht mehr schuldig am Schlechtreden werden, nicht mehr länger Schwarzarbeit billig hinnehmen, nicht mehr weiter tricksen bei der Steueroptimierung, nicht mehr weiter in der Erziehung der Kinder ungerecht gegenüber jähzornig handeln, nicht mehr weiter Liebe entziehen. Nicht im Kredit der Schuldigkeit gegenüber einer anderen Person zu stehen, ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen in unseren Beziehungen, in all unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Sei es bei den Ehepartnern, unseren Kindern, den Arbeitskollegen, den Vereinsmitstreitern, immer, wenn es um zwischenmenschliche Angelegenheiten geht, mahnt uns Gott, diese nicht mehr den nächsten Tag zu nehmen, sondern noch heute zu klären. Niemanden etwas schuldig, genau. Immer, wenn es um diese zwischenmenschlichen Angelegenheiten geht, mahnt uns Gott, diese nicht mit in den nächsten Tag zu nehmen, sondern noch heute zu klären. Das, was im 5. Mose schon geboten wird, gilt uns bis heute. Es geht darum, dass wir jeden anderen bedingungslos lieben. Es ist unsere Berufung, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen die göttliche Liebe zum Ausdruck kommen zu lassen. Heute werden wir aufgefordert, nirgendwo bei jemandem in der Schuld zu stehen. Verhalten wir uns also stets doch so, dass wir ein Zeugnis sind und Gott nicht mit unserem frevelhaften Verhalten ein schlechtes Spiegelbild abgeben. Am besten kommen wir vielleicht gar nicht erst in die Situationen, dass wir umkehren müssen. Soweit die Theorie. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wir laufen oft genug in die Sackgasse rein. Nach diesem ersten Teil von Vers 8a kommt dann ein Komma. Und mit diesem Komma geht es weiter zum zweiten Teil, nämlich die Liebe in den Vers 8b. Außer, dass ihr einander liebt. Und solche Ausnahmen liebe ich ja. Da wird man heiß gemacht, um etwas Absolutes dargestellt, sei niemand etwas schuldig, und zack, gibt schon wieder eine Ausnahme. Außer der Liebe. Eine Ausnahme von der Ausnahme hier? Oder vielleicht eine Option zur Wahlmöglichkeit der alternativen Auslegung der vorab getroffenen vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten? Nein, so deutsch ist die Bibel hier nicht, dass es so kompliziert wäre. Es ist klipp und klar eine Bedingung. Wir sollen nicht auf den Tag X warten, um einander Liebe zu erweisen. Nein, wir sind es unseren Mitmenschen schuldig zu lieben und deshalb noch heute. Das klingt jetzt sehr pragmatisch und sachlich und einfach, aber vielleicht sollten wir uns kurz überlegen und über diesen Begriff Liebe nachdenken. Manch eine mag es, weil du die Ohren schon raushängen, hat schon x-mal gehört, aber ich bin mir sicher, dass manch einer von uns einer Wiederholung nicht schadet und noch anderen von uns das überhaupt nicht so bewusst wurde, dass wir im Deutschen für dieses eine Wort ganz viele Zustände haben, im Griechischen wir aber eine viel, viel diffizilere Möglichkeit auszudrücken, das, was hier gemeint ist. Mit diesen drei Begriffen der Liebe, Eros, Phileo und Agape. Eros ist nicht Eros Ramazzotti, sondern ist die leidenschaftliche, körperliche, sexuelle Hingabe zwischen Mann und Frau. Klar, es liegt nahe, Erotik kommt daher, etwas Wunderbares, etwas ganz Schönes. Aber hier nicht gemeint. Phileo. Die freundschaftliche Liebe, eine Beziehung zwischen zwei Einheiten, die sich gut verstehen, die Zeit miteinander verbringen, die Zeit teilen, die sich Dinge teilen, die gemeinsame Erlebnisse haben, die Wegabschnitte gemeinsam gehen und eine gute gemeinsame Basis haben. Aber auch dieses Wort steht hier nicht. Es steht hier das Wort Agape, die selbstlose, hingebungsvolle Liebe. Und ich liebe ja tatsächlich mittlerweile die Technik, die automatisch Emojis vorschlägt. Als ich dieses Wort eingegeben habe, kam dieses Emoji. Hier geht es darum, dass es dir selbst so wichtig ist, dass du das, was du hast und kannst, und deswegen dieses Herz aus Händen geformt, das, was ich kann, und es ist nicht gemeint, was ich nur handwerklich kann. Das ist auch gemeint, was ich vielleicht emotional kann, was ich seelisch beistehen kann, was ich im Gebet kann, was ich finanziell kann, was ich tun kann, dass ich das dem anderen voll zur Verfügung stelle, ohne eine einzige Gegenleistung. Ohne auch nur die Erwartung zu haben, etwas zurückzubekommen. Nicht mal ein Lächeln, nicht mal ein Dankeschön. Ich nehme mich vollkommen zurück und diene dem anderen. Du stellst dich in seinen Dienst ohne Gegenleistung. Schlatter sagt dazu, Die Liebe gibt mehr, als was die Regel des Rechts hier erfordern würde. Die Liebe ist falsch, wenn sie spricht, es soll Liebe gelten, also erlasse mir, was ich dir schuldig bin. Nein, nein, die Liebe spricht umgekehrt. Ich erlasse dir, was du mir schuldig bist. Sie verschiebt die Grenzen des Rechts nicht zu ihren Gunsten und zu Ungunsten der anderen, sondern sich selbst zur Last und dem anderen zum Gewinn. Die einzige Verbindlichkeit im Christenleben, die Bestand hat, die wir nicht ablösen und nie vollständig erstatten können, ist, dass wir einander lieben. Jesus ist der Inbegriff davon. Mehr Demut, mehr Hingabe, mehr selbstlose Aufopferung wie der eigene Tod ist nicht beschreibbar. Fehlen mir die Worte. Und das heißt was? Nein, Spaß beiseite. Aber wenn wir uns da mal ganz bewusst das vor Augen führen, dann ist es etwas, was als Vorbild für uns wie der allergrößte Held im Stadion niemals für uns erreichbar sein wird. Wir können nur danach eifern, uns danach ausstrecken, darum bemühen, das zu tun. Ja, halt, stopp. Nee. Jesus war auch sauer, Jesus war auch wütend, Jesus war auch enttäuscht. Langsam. Mag sein, aber nicht auf Bezug, dass er den Menschen aus dieser Enttäuschung heraus gegenüber seine Liebe entzogen hätte. Wenn er zornig und wütend Leuten begegnete, dann aufgrund ihres Verhaltens. Die Person liebte Jesus am Ende immer noch. Auch bei der Tempelreinigung, auch bei den vielen Begegnungen mit den Pharisäern und selbst am Kreuz liebte Jesus seine Mitmenschen. Christus hat die Liebe zu seinem Nächsten niemals ausgeblendet, nie wegdiskutiert, nie unter den Tisch fallen lassen. Zachäus zum Beispiel hockt auf seinem Baum, ist von der Bevölkerung verrufen, verstoßen, verabscheut und Jesus geht hin. Wenn ich dahin gelaufen wäre, hätte ich gedacht, warum soll ich mich denn mit dem abmühen? Der glaubt eh nicht, das wird auch nie was, der verhält sich kacke, der will nichts von seinem Seelenheil wissen und außerdem bin ich halt auch nur ein Mensch und ich kann halt nicht anders und kann auch nicht mit jedem. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch so ähnlich. Aber das ist falsch. Das ist menschliches Rausreden aus der Situation und Versuchen zu legitimieren, warum man jemanden die Liebe entzieht. Nochmal ganz klar. Es ist mein und auch dein Versuch, uns aus der Affäre rauszunehmen, weil es wahrscheinlich unbequem ist, weil es aufwendig ist, weil es uns schlichtweg gerade halt nicht in die Zeit, in den Kram, in die Arbeit passt. Und wir deshalb Gründe suchen, warum wir gerade etwas mit der Liebe aufsparen könnten. Bricht man das aber runter, diesen Gedankengang, diesen menschlichen Gedankengang, der uns ja vielleicht irgendwie zusteht, tut er aber nicht. Wenn wir das runterbrechen auf das Einmaleins des Evangeliums, dann stellt sich uns doch eigentlich die Frage, warum sollte denn dann Gott mich lieben? Warum sollte er für meine Schuld Jesus auf die Erde gekommen sein? Was macht mich zu so einem tollen Hecht im Karpfendeich, dass ich es wert wäre, geliebt zu werden? Bedingungslos geliebt zu sein? Welches Recht würde sich daraus für mich ergeben, anderen Liebe zu entziehen? In dem Kaspar-Hauser-Versuch von Neugeborenen im 13. Jahrhundert wurde genau das probiert. Das Heranwachsen von Kleinstkindern ohne jegliche Liebkosung und sprachliche Zuwendung. In kompletter Isolation. Keines hat überlebt. Wenn wir Menschen Liebe entziehen, dann verurteilen wir sie damit zum Tode. Ist das unser Zeugnis? Steht das in meiner Macht, in unserer Macht? Ist das unser Ansinnen? Ich glaube, nein. Petersen fragt ganz radikal, haben wir das erkannt? Werden wir täglich Gott darum bitten, uns unsere Schuld zu vergeben? Und wir werden gerne unseren Schuldigern vergeben? Alleine werden wir da gar nichts tun. Aber das Wesen der Liebe ist nicht die Absicht, übel zu tun, sondern wohl zu tun. Und so bringt uns der Wandel in der Liebe weder mit der menschlichen Obrigkeit noch mit dem göttlichen Gesetz in Zwiespalt, weil sich in ihr das ganze Gesetz erfüllt. Wir brauchen Vergebung. Wir sind Schuldner, Sündiger und Schuldner, und wir werden es alleine nicht schaffen. Und so kommen wir zum dritten Punkt, plus minus Vers 9, denn sie hat das ganze Gesetz erfüllt, denn die Gebote sind zusammengefasst in diesem Wort. Dann kommt das nächste und in Vers 10 dann, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Die Forderungen, wie gerade schon gesagt, können wir nie erfüllen, also können wir auch das Gesetz nicht erfüllen. Liebe Juristen, wenn man das Gesetz nicht erfüllt, was passiert dann? Gibt es die Strafe. Nun aber ist Christus Ziel und Ende des Gesetzes. Er hat es mit seinem Leben und Sterben erfüllt, sodass jeder, der an ihn glaubt, damit auch das Gesetz erfüllt hat. Die Worte des Apostels sollen wir also nicht so deuten, dass Gott mit dem Evangelium uns das Vermögen gegeben hat, das Gesetz zu erfüllen. Es ist uns Menschen nicht möglich, dass wir auf diesem Weg das Wohlgefallen Gottes irgendwie erlangen, erarbeiten, uns erschleichen könnten. Wir müssen zusehen, dass wir hier keine Hintertür schaffen und das Gesetz doch wieder hereinkommt und wir nicht mehr unter Gnade, sondern wieder unter Gesetz sind. Das Wohlgefallen Gottes ruht nicht auf denen, die das Gesetz erfüllen oder zu erfüllen versuchen, sondern nur auf seinem Sohn, durch den wir gerettet sind. Er versöhnt uns und verbindet uns. Weil Jesus lebt und auferstanden ist, leben wir. Jesu Leben ist unser Leben. Also geht es auch hier in diesem Versuch, in diesem Vers nicht darum, dass wir durch unser Streben in einem lebenslangen Prozess das soll mehr und mehr aufzufüllen, bis es erfüllt ist. Wir würden dieses Vollmaß nie erreichen, auch nicht mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Nur in Gott selbst kann diese Fülle sein. Sie kam zu uns, als Christus Mensch wurde, und sie kommt jetzt zu uns im Heiligen Geist, durch den Gott die ganze Liebe Gottes ausgegossen hat in unsere Herzen. Die Liebe, die das Gesetz erfüllt, kann daher in und an uns nie anders erscheinen, denn als Frucht, die der Geist wachsen lässt. Es ist und bleibt unterm Strich hier, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Denn nur so können wir überhaupt Stückwerk davon für uns annehmen und betrachten. Zwischen diesen beiden Aussagen besteht überhaupt keine Spannung, sondern sie sind im Gegenteil Ausdruck für ein und dasselbe. Wo Christus ist, da ist Gerechtigkeit. Da gibt es keinen Platz für Ungerechtigkeit, gegen die das Gesetz angewendet werden müsste. Und so ist es mit der Liebe. Das Gesetz, hier beschrieben mit diesen Teilen aus den 10 Geboten aus 2. Mose, wieder ganz vorne aus der Bibel, hier im Neuen Testament Bezug zu uns, regelt unser menschliches Zusammenleben. Und diese Forderung fordert Liebe. In Christus ist sie uns erschienen und somit erfüllt. Durch diese Erfüllung ist nicht das Gesetz erfüllt, es ist etwas paradox, aber so witzig ist es auch, sondern nur durch das Leben in Christus. Was das Leben in Liebe ist, wird das Gesetz erfüllen. Ihr merkt, es wiederholt sich und es dreht sich im Kreis, denn wir kommen aus diesem Dilemma nicht raus, ohne an Christus vorbeizugehen. Die Liebe, die Agape, diese Hingabe, nicht das Ei, Dei, Dei, wir haben uns alle lieb, komm, lasst uns umarmen. Nein, das da, wo ich mich zurücknehme, wo ich meinen Dienst gebe. Die Liebe und nicht die äußeren Erfüllungen von Regeln und Geboten ist das Wesen des Gesetzes. Wir werden immer wieder vom Pferd fallen, wenn wir versuchen, die 10 Gebote zu erfüllen. Aber die einzige Chance, im Sattel zu bleiben, ist, Christus als Herrn und Heiland anzunehmen. Und da kommen wir zum vierten Punkt. Denn wir lesen, es ist alles zusammengefasst in diesem Wort. Du sollst deinen Nächsten lieben. Haben wir jetzt, glaube ich, breit gekaut. Aber wie mich selbst? Ernsthaft? Wie kann ich mich selbst lieben? Perspektive 1, ich bin zu fett, ich bin zu dumm, ich bin zu mittellos, ich bin unbegabt, talentfrei, unpräsent. Ich mich selbst lieben? Nee, never ever, vergesst's. Perspektive 2, freilich kann ich mich lieben, hört mal. Ich, mich, meins, mir, alles easy. Ist doch auch gut so. Hört mal, ich bin der Nabel der Welt und ich habe alles Recht dazu, weil ich ein toller, selbstbewusster Kerl bin, in den Gott alles hineinlegte, was er zur Verfügung hatte und eigentlich sich alle anderen an mir eine Scheibe abschneiden könnten. Ist eine der beiden Perspektiven gesund? Weder noch. Keine von beiden. Beide missachten ihren Schöpfer. Beide verleugnen ihre Identität, die sie einzig und allein in Christus haben. Wenn du zum ersten Lager der Pessimisten gehörst, dann Kopf hoch. Messe dich nicht und messe deine Liebenswürdigkeit nicht an messbaren und angeblich offensichtlichen Dingen, sondern besinne dich darauf, welchen Wert du in Gottes Augen hast. Wie viel Liebe du ihm wert warst, dass er ans Kreuz für dich ging. Wenn du zum zweiten Lager der überschwänglichen Optimisten gehörst, dann Kopf runter. Messe dich und messe deine Liebenswürdigkeit nicht an messbaren und angeblich offensichtlichen Dingen, sondern besinne dich darauf, welchen Wert du in Gottes Augen hast, wie viel Liebe du ihm wert warst, dass er für dich ans Kreuz ging. Wenn das ja Gottes Liebe und Heiligkeit ist, dann würde es uns alle blenden. Wir würden es nicht ertragen können. Es sei denn, Christus und das Kreuz würden dazwischen stehen und es ermöglichen. Der Schein und die Heiligkeit wird dadurch für uns überhaupt nur annähernd ertragbar und ersichtlich, weil wir nicht in der direkten Gegenwart Gottes, dem Heiligen, sein können. Das ist nur eine Taschenlampe, ja? Das ist nicht Gott. Aber es macht uns das deutlich, die Perspektive von Gott durchs Kreuz auf uns ist der einzig wahre Grund, die in unsere Identität gelegt ist, aus der heraus wir angehalten sind zu lieben. Und auch hier ist wieder nicht gemeint, dass wir mit der Liebe an uns alles Fehlbare, dass wir das alles zudecken können und gutheißen können. Nein, hier ist gemeint, dass wir in der Annahme und Geborgenheit durch Christus erfahren haben, wer, was und wo die Quelle aller Liebe ist. Das, was wir weiterführen dürfen und sollen. Nach 1. Timotheus 2, Vers 4 dürfen wir dort lesen, dass uns allen geholfen wird, dass wir zu dieser Erkenntnis der Wahrheit kommen und das weitergeben dürfen. Die Liebe des Neuen Testaments zielt immer darauf ab, dass wir die Liebe Gottes in Christus ergreifen, in ihr bleiben und dadurch von ihr umgestaltet werden. Die Liebe des Neuen Testaments zielt immer darauf ab, dass wir die Liebe Gottes in Christus ergreifen, in ihr bleiben und dadurch von ihr umgestaltet werden. Daraus folgt, andere lieben wie sich selbst geht nur, wenn du eine gesunde Beziehung zu Gott hast. Passt das Verhältnis von dir zu Gott nicht, kann dein Inneres nicht ausgeglichen sein und wird immer in Unzufriedenheit und kleinen Kämpfen mit sich selbst verstrickt sein. Erst wenn du dieses Geschenk, diese Zuneigung, diese Befreiung für dich angenommen hast, Buße getan hast und umgekehrt bist, dann wirst du in der Lage sein, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen und damit wahrhaft deinem Nächsten mit echter, hingebungsvoller, dich selbst zurücknehmender Liebe zu begegnen. Und damit kommen wir zu Abschnitt 5. Niemanden etwas Böses tun. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Dabei darf nicht vergessen werden, dass Liebe niemals eine nachsichtige Duldung der Sünde und des Bösen in der Gemeinde bedeuten kann. Nein, es heißt hier nicht, ah, da gibt es nichts Böses, also husch, husch, also wenn der Teppich gut ist. Vielmehr verhindert sie Böses und deckt Böses im Umkehrverfahren auf. Denn da, wo Liebe ist, kann Böses nicht bestehen. Und kurz vor Schluss gibt es für euch ein kleines Spiel. Ja, für alle diejenigen, die den Text nicht kennen, ihr lernt. Alle anderen, die den Text kennen, werden euch jetzt sagen, was da drin steckt. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe ist, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sehr gut. Sie sucht nicht. Sie lässt sich nicht. Ja, da war ein bisschen Hilfe für euch dabei, ich gebe es zu. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. So, jetzt ist leider ein bisschen verschoben. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, hofft alles. Sie erduldet alles. Wir haben die Überschrift, die Liebe tut niemandem etwas Böses. Und wir haben hier im 1. Korinther 13 die Eigenschaften, die die Liebe tut. Und daraus wird ziemlich schnell klar, dass hier kein Platz für Böses ist. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Wo finden wir die Wahrheit? In Gottes Wort. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Sicherlich ein Text, wo man eine ganz eigene Predigt drüber machen könnte. Ich würde ihn gerne hier so stehen lassen und uns einfach so zum Nachdenken mitgeben, auch im Hausgeistleitfaden später zu sagen, hey, was heißt denn dann Liebe ganz praktisch für mich eigentlich, wenn das alles da drin steckt? Was bleibt dann übrig oder vielleicht, was ergibt sich vielmehr daraus für mein tägliches Leben? Check für dich aus, was du davon schon alles umsetzt und staune darüber, was Gott alles in dich hineingelegt hat, in was wir wachsen dürfen, wo wir reifen dürfen, in der Frucht wachsen dürfen, wenn wir unser Leben mehr und mehr unter Gottes Regiment stellen. Ich habe am Anfang gesagt, dass es mehrere Texte gibt in der Bibel, die dem heutigen Text sehr, sehr nahe sind und dieses Thema immer wieder aufgreifen. Und ich möchte zum Schluss mit euch gemeinsam lesen im 1. Johannes Kapitel 3, ein vorne vielleicht etwas kleiner Text. Ihr dürft es gerne in der Bibel nachschlagen oder einfach zuhören, denn es ist mehr oder weniger nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem, um was es in der Predigt heute ging. 1. Johannes Kapitel 3, ab Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für das Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot, dass wir an dem Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und an den lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Und hieran erkennen wir, dass er in uns bleibt, durch den Geist, den er uns gegeben hat. Ich fand, da kam ganz, ganz viel in der Vorbereitung drin vor, was man vorher schon angeschnitten hat, gesagt hat. Wir haben auch ganz klar nochmal den Einfluss des Heiligen Geistes auf uns. Ich habe es am Anfang an der Galaterstelle ganz kurz erwähnt und gesagt, hey, wir sind nicht auf uns alleine gestellt. Wir müssen uns nicht jetzt da aufopfern, selbst auf unser Bett schmeißen und sagen, Hilfe, Hilfe, ich schaffe das alles nicht. Nein, wir haben göttlichen Beistand. Alleine, aus meiner Kraft heraus, aus unserer Kraft heraus, können wir es so oder so vergessen. Es ist ein gnädiges Geschenk, so zusammenleben zu dürfen und die Liebe untereinander zu leben. Die Liebe als Motivation ist unser allererster Beweggrund, sich der menschlichen Ordnung zu fügen, so wie wir es in den 10 Geboten gelesen haben, und darüber hinaus das Evangelium untereinander hochleben zu lassen. Sie ist ein großer Bestandteil, die Liebe der zukünftigen Welt, der neuen Schöpfung, an der wir bereits jetzt, hier und heute schon Anteil verliehen bekommen haben. Sei du für deine Mitmenschen ein Segen und Nutzen. Nicht, weil du musst, sondern weil wir jemandem etwas schuldig sind, nämlich die Liebe. Weil wir durch sie, allein durch sie das Gesetz erfüllen und wir uns selbst lieben können in unserer Identität durch Christus am Kreuz. Wollen wir niemandem etwas Böses tun, sondern mit Liebe begegnen. Und das schaffen wir nur, weil Gott es uns schenkt. Amen.